Liebe Freunde von KTV, ich möchte heute mit Ihnen über das Thema sprechen, warum ich die katholische Kirche so liebe. Die meisten, die schon länger den Sender empfangen, kennen mich bereits, wissen, dass ich nicht immer katholisch war, dass ich in jungen Jahren verheiratet war, 6 Kinder großgezogen habe und 13 Enkelkinder heute habe, die zum Teil schon groß sind. Und dass ich nach dem Tod meiner Frau 1982 noch zum Priester geweiht wurde. Ich muss das vorausschicken, weil diese Lebensgeschichte spielt natürlich auch in das, was ich Ihnen sagen will, mit hinein. Viele haben heute bekanntlich Schwierigkeiten mit der Kirche. Das Wort von der Amtskirche spielt da eine Rolle, dass man die Kirche ablehnt, dass man mit der Kirche gar nichts mehr anfangen kann. Jesus ja, Kirche nein, war mal so ein Schlagwort. Ich habe also diese Schwierigkeiten nie mit der Kirche gehabt, habe sie auch heute nicht. Im Gegenteil, ich kann wirklich sagen, dass ich diese Kirche liebe. Und zwar hängt das mit meinem Werdegang zusammen. Ich bin als evangelisches Kind in einer doch mehr oder weniger frommen protestantischen Familie groß geworden. Und meine Mutter vor allem ist sehr häufig in die Kirche gegangen, hat auch immer mit mir gebetet. Aber je älter ich geworden bin, desto größer wurden meine Schwierigkeiten mit dem Glauben. Und ich bin dann auch gar nicht mehr in die Kirche gegangen, hatte da einfach Schwierigkeiten. Und ich habe auch an immer mehr Punkten der evangelischen Lehre Anstoß genommen. Leider Gottes bin ich sehr früh mit jener Bultmannschen Theologie in Berührung gekommen, wonach all das Übernatürliche, alles Wunderbare und so weiter, dass es das gibt und dass wir das eigentlich auch gar nicht brauchen. Da würde ich sagen, ist mein Glaube schon in verhältnismäßig frühen Jahren, wo ich also noch in die Schule ging, schon stark beschädigt worden. Dann später muss ich sagen, dass ich dann also katholisch werden konnte, das war für mich direkt lebensrettend. Ich weiß nicht, auch heute nicht, was aus mir wohl geworden wäre, wenn ich in dieser glaubensfernen Form hätte weiterleben müssen. Und der Weg dahin war zunächst, dass ich mit der evangelischen Kirche Schwierigkeiten hatte. Ich hatte Schwierigkeiten, etwa wenn man zu mir sagte, weißt du, du bist Sünder und du bleibst Sünder und der Glaube ändert daran nichts. Mit einer solchen Auffassung kam ich schlecht zurecht und ich fragte dann unwillkürlich, ja, wenn der Glaube daran nichts ändert, an meinem Leben, warum soll ich dann eigentlich glauben? Es ist doch eigentlich dann überflüssig. Nein, sagte man mir, das ist natürlich nicht überflüssig, sondern du wirst eines Tages sterben und als Sünder würdest du in die Hölle kommen, aber wenn du an Jesus geglaubt hast, wirst du begnadigt, wirst du eben nicht in die Hölle kommen, sondern in den Himmel. Ich sag gerne, in jungen Jahren hat mich die Frage, was nach meinem Tod wird, eigentlich damals noch nicht so sehr interessiert. Ich hätte etwas fürs Leben gesucht. Und für das diesseitige Leben war da wenig für mich drinnen. Ja, Gottesdienst, ne, da ging es mir so wie vielen anderen jungen Leuten auch, dass ich ihn mehr oder weniger als langweilig empfunden habe. Bei uns ist in der Kirche ja sehr lange gepredigt worden. Messe in dem Sinne gab es ja nicht, sondern die in der Mitte des Gottesdienstes stand die etwa halbstündige Predigt. Und außerdem auch der Gedanke, dass der Mensch eigentlich keine Willensfreiheit hat, sondern dass er mehr oder weniger dirigiert wird und keinen freien Willen hat. Dieses Wort hat mich also damals schon in jungen Jahren hat mir zugesetzt. Und ich dachte mir, wenn der Mensch keinen freien Willen hat, kann er doch eigentlich auch nicht sündigen. Dann ist er doch gar nicht schuld an der Sünde. Wie gesagt, das waren so Schwierigkeiten, die ich damals mit der Kirche hatte. Da gibt es übrigens auch ein eigenartiges Wort von Luther. Soweit ich weiß, hat er das sowohl seinem Mitarbeiter, dem Melanchthon, geschrieben, als auch dem Kurfürsten Philipp von Hessen. Der wollte damals eine Doppelehe eingehen, ist sie auch eingegangen, wollte die Erlaubnis Luthers haben. Luther wollte zunächst nicht und dann hat er doch nachgegeben. Und schließlich, wo er also dann zwei Frauen hatte, hat Luther ihm geschrieben, sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Und diese Vorstellung vom tapfer Sündigen, irgendwie passte das nicht in mein Konzept von Kirche hinein. Und ich wollte mir eigentlich schon gar nicht mehr konfirmieren lassen, nur weil es damals eigentlich das noch nicht gab, dass man sich nicht konfirmieren lässt, dass man sich da einfach abmeldet. Nur deswegen habe ich mitgemacht, aber mit dem Gefühl, eigentlich gehöre ich da gar nicht hin. Ich wusste auch gar nicht, warum wir jetzt ein Abendmahl empfangen sollen. Die lutherische Lehre über das Abendmahl, die ist in meiner Gegend so wenig vertreten worden, dass ich erst viele Jahrzehnte später habe ich erfahren, was Luther eigentlich über das Abendmahl lehrt. Nämlich, dass in dem Moment, wo ich die Hostie gläubig empfange, in dem Moment ist es der Leib Christi, aber sonst unabhängig von meinem Glauben ist er das nicht. Aber wie gesagt, für uns, dass wir den Leib Christi empfangen, das war so weit weg. Ich kann mich noch erinnern, wie ich 1947 in einer katholischen Zeitschrift las, dass die Katholischen glauben, dass sie den Leib Christi empfangen und das Blut Christi trinken. Habe ich mich an den Kopf gelangt und habe mir gesagt, ja, wo sind wir eigentlich? Wie können die etwas so Unsinniges glauben? Das war für mich also so weit weg gewesen. Und wie gesagt, da habe ich eigentlich vorher auch nie was davon gehört. Das habe ich alles erst viel später kennengelernt. Dadurch, dass ich dann meine Frau kennenlernte, meine spätere Frau, ich war damals 21 Jahre, ich werde nie vergessen, unser erstes Treffen, wir sind spazieren gegangen, wir sahen uns am Bahnhof in Murnau und gingen dann in einem Park spazieren und sofort war unser Gespräch, ja, gibt es Glaube, gibt es Religion, gibt es Gott, gibt es diese Vermutungen überhaupt, sind die echt? Ich sagte natürlich nein, meine spätere Frau sagte ja und versuchte ihren Glauben zu verteidigen. Und nach längerem Hin und Her, so ganz allmählich, habe ich mich darauf eingelassen, na gut, also ich halte es zwar für unsinnig, glaube, aber ich kann es ja doch mal ein bisschen probieren, ob vielleicht nicht doch etwas dran ist. Und so habe ich mich so versuchsweise mal leicht eingelassen und allmählich durch verschiedene Hilfen, zum Beispiel das Buch von Romano Guardini, Der Herr, da ist mir doch dann Stück für Stück etwas aufgegangen. Aber der entscheidende Moment, wo ich eigentlich katholisch geworden bin, ja, eigentlich kann ich sagen, es sind zwei Momente gewesen. Das eine war, dass ich im damaligen Schulkatechismus das Wort von der heiligmachenden Gnade las. Und ich wusste damals sofort, was damit gemeint war. Nämlich, dass da genau von dem die Rede ist, was es im Evangelischen nicht gibt. Nämlich, dass Gott wirklich gnadenhaft zu uns kommt und uns die Kraft gibt, herauszukommen aus unserer Sündhaftigkeit. Denn die Sündhaftigkeit und das innere Chaos, das habe ich ja ganz deutlich damals erlebt. Und ich habe mir auch schwer getan, das glaube ich, ähnlich schwer wie heute, halt auch viele junge Menschen, die nicht glauben können und die eigentlich gar nicht wissen, welchen Sinn ihr Leben überhaupt haben soll. Und in dieser Schwierigkeit habe ich also dann angefangen, hat mich dieses Wort dann wirklich angesprochen. Und das Eigenartige war, heiligmachende Gnade, wie ich das las, wusste ich sofort, was damit gemeint ist. Heute, man könnte dieses Wort vielleicht auch bezeichnen, ja, der Heilige Geist, dass Gott selber zu uns kommt, in uns Wohnung nimmt und uns Kraft gibt, herauszukommen, mit seiner Gnade herauszukommen aus unserem sündigen Elend. Wie gesagt, das hat mir damals sehr schnell eingeleuchtet. Und als ich dann auch anfing, in der Bibel wieder zu lesen, das war für mich dann auch schon wieder ein großer Fortschritt, dass erstens, dass ich überhaupt Bibel gelesen habe und dann zweitens, dass ich eine Bibel in moderner Sprache bekommen habe. Denn dieses doch etwas alte Lutherdeutsch, das ich kenne, das ich in manchen Stellen heute sogar wieder liebe, aber das mir damals eigentlich so alt vorkam, dass ich mir dachte, also damit eine Sprache, die so altertümlich ist, dass die jetzt für uns heute von Bedeutung sein soll, wie gesagt, da habe ich mich schon an der Sprache gestoßen. Und wie ich dann jeden Tag drinnen las, ich habe das also über längere Zeit dann getan, wie ich da immer wieder drinnen las, merkte ich, das Wort Heiligung kommt da so oft vor. Und Heiligkeit, seid heilig, wie ich heilig bin, und ähnliche Worte. Und wie gesagt, das ging mir ein. Und dieser Ruf zur Heiligung, den habe ich also sofort positiv aufnehmen können, dass wir wirklich alle zur Heiligkeit berufen sind, ohne Ausnahme, alle Gläubigen. Übrigens etwas, was uns ja in letzter Zeit der Papst wieder häufig sagt, weil es bei uns in den Predigten zum Teil wenig oder gar nicht mehr erwähnt wird. Und damit hängt ja auch dann zusammen, dass es zum Beispiel in der evangelischen Kirche keine Heiligenverehrung gibt. Es gibt ja diesen Begriff des Heiligen eigentlich gar nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich später im Studium mal eine evangelische Dogmatik in die Hände nahm und da war eine Zweidrittelseite, so ein großer Absatz ungefähr, war über Heiligkeit. Dass Heiligkeit sowas heißt wie abgesondert, herausgehoben aus dem Üblichen. Aber der Begriff, was wir mit Heiligkeit verbinden, war nicht einmal angedeutet. Wie gesagt, das hat mir also sofort, war sehr positiv für mich. Und was diese Liebe zur Kirche in mir dann auch immer noch stärker befördert hat, war das Spüren, diese Kirche, die ich jetzt da kennenlernte in der katholischen Kirche und zu der ich 1949 mich dann auch bekannt habe, diese Kirche geht auf Jesus Christus zurück. Sie ist in einer unmittelbaren Traditionsverbindung über viele Generationen hinweg, reicht sie gewissermaßen bis zu Jesus, bis zu den Aposteln, bis zum Abendmahlsaal, bis zur Stunde von Kreuzigung und Auferstehung zurück, bis zu Pfingsten. Dass da gewissermaßen ohne Trennung eine unabsehbare Folge da ist, eine Folge, die wir ja auch in der apostolischen Sukzession, wie wir es nennen, kennen, nämlich, dass jeder Priester über die Handauflegung, über eine Kette von Handauflegungen bis in den Abendmahlsaal zurückgeht, nämlich jeder Bischof bekommt von anderen die Hände aufgelegt, wird der Heilige Geist auf ihn herabgerufen und jeder Priester wird ja von einem Bischof geweiht, sodass diese Kette ununterbrochen vorhanden war und immer vorhanden gewesen ist. Und auch, was mich da sehr berührt hat, ist eben der Gedanke der Tradition. Im Evangelischen sagt man natürlich nur, die Heilige Schrift ist die einzige Glaubensquelle. Und was nicht in der Heiligen Schrift steht, das hat für uns sozusagen keine Bedeutung. Und man geht davon aus, dass alles, was die Kirche an Glaubensquelle haben soll, in der Heiligen Schrift enthalten sein muss. Und ich muss da daran denken, dass unser Liturgieprofessor mal sagte, man könne so froh sein, dass die Heilige Messe, der Gottesdienst in Korinth zeitweise, zur Lebzeiten von Paulus, zeitweise so mit einem gewissen Durcheinander abgelaufen ist, nicht richtig geordnet war, sodass Paulus ausdrücklich über den Gottesdienst geschrieben hat, wie er ablaufen soll. Und da kommen ja auch beim Paulusbrief die Wandlungsworte vor. Ich habe vom Herrn überkommen, was auch ich euch weitergereicht habe und so weiter. Und dann sagte er, wir müssen so froh sein, denn wenn Paulus das nicht in dieser Form wiedergegeben hätte, dann würde man heute in der evangelischen Kirche behaupten, wieso? Paulus kannte das, was wir Heilige Messe oder Abendmahl nennen, kannte er ja gar nicht. Das ist also offensichtlich in der Kirche zunächst gar nicht weitergeführt worden. hier gibt's also nun wirklich Probleme. Und da muss ich sagen, das Schöne an der Kirche ist, sie bringt alles, was jemals in der Kirche gedacht wurde, was je der Heilige Geist in sie eingegeben hat. All diese Dinge bleiben in der Kirche vorhanden, die gehen nicht unter. Und selbst wenn mal die Gefahr besteht, dass so etwas unter die Räder kommt, dass so etwas vergessen wird, was ja schon immer wieder vorkommt, besteht immer wieder die Möglichkeit, darauf zurückzugehen und sagen, nein, schaut mal, da war das schon. Und gerade in Sachen Tradition, ich meine immer wieder, es ist so wichtig, dass wir wissen, nicht die Heilige Schrift ist eigentlich der eigentliche Hintergrund unseres Glaubens, obwohl das ein Teil ist. Aber der Hintergrund unseres Glaubens, die Glaubensquellen sind größer. Und zwar der Heilige Geist hat der Kirche immer wieder eingegeben, von allem Anfang an, sie geleitet, geführt, ihr gezeigt, was ist jetzt wichtig, wie soll es weitergehen, zum Beispiel mit den Sakramenten, dass es sie einführt. Der Heilige Geist ihr zeigt, wie sie mit den Sakramenten umgehen soll, wie die Liturgie aussehen soll, der Aufbau des Gottesdienstes, die Hierarchie, all diese Dinge und auch die Auslegung der Heiligen Schrift. Auch sie braucht den Heiligen Geist. Luther hat damals gemeint, wie er auf die Heilige Schrift als einzige Glaubensquelle zurückging und alles andere anzweifelte oder fallen ließ, hat er gemeint, ja, man braucht den Leuten nur die Heilige Schrift geben und dann wird jeder genau das rauslesen, was Luther auch rausgelesen hat. Und dann werden sie alle ganz allein lutherisch-evangelisch werden. Und dann musste er sehen, dass es nicht stimmte, dass sehr schnell Leute kamen, was anderes rausgelesen haben wie er. Und jetzt gibt's also keine Stelle, die im Evangelischen sagen könnte, das ist die richtige Lesart. Der Heilige Geist zeigt uns, dass es so gehen soll. Und so gibt's dann diese vielen, vielen Aufspaltungen in die Hunderte und ich glaube heute muss man schon sagen Tausende von verschiedenen evangelischen Denominationen, manche mit einem berühmten Namen, aber auch viele einfach Gemeinden, dass jemand hergeht, eine neue Gemeinde gründet, sagt, mir hat der Heilige Geist das gezeigt und jetzt machen wir das so. Und selbst in Deutschland gibt's ja so eine ganze Reihe neuer Gemeinden und Kirchen. Eine unübersehbare Vielzahl, die sich eben oft in ihren Meinungen widersprechen und unterschiedlich sind. Da ist eben das Schöne an der Kirche, die Einheit. Und ich muss gestehen, mich hat also bei der evangelischen Kirche ganz früh gestört, dass gewissermaßen erst im Jahr 1517 die Wahrheit, wie Luther die Thesen angeschlagen hat an der Schlosskirche in Wittenberg, dass da jetzt die Wahrheit der Kirche wiederentdeckt wird, die jahrhundertelang vergessen war und dass man eigentlich erst von da ab richtig wieder christlich sein konnte. Schon als Kind hat mich das gestört und ich habe mir gedacht, wieso? Jesus hat doch vor 2000 Jahren gelebt, warum erst seit 500 Jahren weiß man wieder, worum es eigentlich geht. Dieses große Loch, was da über Jahrhunderte hinweg ging, das hat mich beunruhigt. Und in dieses Loch, da ist also auch in der evangelischen Kirchengeschichte, ist da wieder nicht sehr viel gesagt. Da wird ein bisschen von Augustinus gesprochen und dann später vielleicht noch von den sogenannten Vorreformatoren, Hus und so weiter. Aber dazwischen ist so gut wie nichts. Und das hat mich irritiert. Und was ich eben an der Kirche heute so liebe, ist, dass ich weiß, hier bin ich in einer Kirche, die in einer ununterbrochenen Folge die Wahrheit immer weitergereicht hat und die in ihrer Tradition als zweite Quelle des Glaubens eben neben der Heiligen Schrift in der Tradition das, was der Heilige Geist sie gelehrt hat im Lauf der Jahrhunderte, immer aufbewahrt. Und dass diese Tradition, dass das sehr sinnvoll ist und auch wo man sieht, dass die Kirche Wichtiges, ja sogar weniger Wichtiges nicht untergehen lässt. Also das fällt mir auch immer wieder auf, zum Beispiel, vielleicht seht's mancher bei der Heiligen Messe, dass wir zum Beispiel ein kleines Stückchen der Hostie abbrechen vor der Kommunion und dann in den Kelch senken. Warum geschieht das? Ich glaube, viele wissen das gar nicht und denken, ja, da schwimmt dann im Kelch so was Eigenartiges rum. Woher kommt das wohl? Ist da was reingefallen oder so? Aber das stimmt nicht, sondern in der ganz frühen Kirche gab es eigentlich in einer Stadt ursprünglich nur einen Gottesdienst mit dem einen Bischof. Um ihn hat sich alles versammelt. Und dann später, als es dann doch verschiedene Pfarreien gab, zum Beispiel in Rom, dass eben nicht mehr alle in den Dom gehen konnten, die Stadt war zu groß, es gab zu viele Christen, haben auch Pfarrer, Pfarreien geleitet. Jetzt, damit man die sieht, dass die Einheit da ist, hat man aus der Papstmesse ein Stück einer Hostie genommen und das wurde in die verschiedenen Pfarreien gebracht und wurde dort in den Kelch eingesenkt. Also die Verbindung, wir sind alle mit unserem Bischof, mit dem Papst in Rom verbunden. Das ist das Zeichen. Viele wissen das gar nicht mehr, aber wir haben es heute noch, weil die Kirche etwas, was sie als sinnvoll mal gesehen hat, nicht einfach untergehen lässt und sagt, ach, hat jetzt keine Bedeutung mehr, brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt machen wir es anders. Es gibt Leute, die heute bei uns in der Kirche so denken, dass sie sagen, ach, weg damit, was nicht mehr für uns heute notwendig ist, können wir darauf verzichten. So leichtfertig ist die Kirche mit ihren Traditionen nie umgegangen. Und etwas Ähnliches sehen wir auch in anderer Hinsicht noch. Zum Beispiel haben Sie sicher schon beobachtet, dass nach der Opferung der Pfarrer hergeht und die Hände wäscht. Da kommen die Ministranten, bringen Wasser und ein Tuch und dann wäscht er sich die Hände. Er betet dazu, dass der Herr ihn von seinen Sünden abwaschen möchte. Aber ursprünglich hatte diese Handlung eine ganz andere Bedeutung. Die kommt nämlich aus der ganz frühen Kirche, wo die Leute nicht Geld in die Kirche gebracht haben zum Opfern, sondern wo sie Lebensmittel gebracht haben in den allerersten Jahrhunderten. Geld hatten die Leute ja meistens gar nicht. Ist auch in Afrika heute noch zum Teil so, dass sie das mitbringen, was sie angebaut haben, Früchte, Wein, Brot. Und der Bischof, die Sachen wurden nach vorne gebracht. Sie wurden dann später sogar an die Armen verteilt. Man hat ja ein Liebesmahl nach der Messe unter Umständen noch gehalten. Und da sind viele Lebensmittel da gewesen. Und der Priester, der das entgegengenommen hat, der hatte schmutzige Hände bekommen. Und er hat ja dann auch den Wein und das Brot aus diesen Gaben entnommen für die Opferung. Und nach der Opferung hat er sich deswegen die Hände waschen müssen, weil sie echt schmutzig waren von den Dingen, die er entgegengenommen hat. Wie gesagt, so sind viele Dinge in der Kirche, in der Tradition geblieben. Oder zum Beispiel, als die charismatische Erneuerung anfing, und zwar in einer Freikirche in USA ist es gewesen, als junge Leute sich vor ihrem Pastor hingekniet haben und gesagt haben, Pastor, bet mal für mich, dass der Heilige Geist neu auf mich kommt, so wie an den Gläubigen am Pfingsten. Und wie er gebetet hat und sie anfingen in neuen Sprachen zu beten, gingen ganz automatisch ihre Hände in die Höhe. Und so haben wir dann gesehen, dass in den Freikirchen im Laufe des letzten Jahrhunderts überall, wo also gerade in den Pfingstkirchen, auch heute noch überall mit erhobenen Händen gebetet wird. Wir Katholiken wissen, dass es diese Gebetshaltung mit erhobenen Händen zu beten immer gegeben hat. Dass Jesus so gebetet hat, das ganze Volk Israel so gebetet hat. Wir sehen es in den Katakomben, da können Sie also Jesus immer sehen, in der sogenannten Orante-Haltung mit den erhobenen Händen. Und so wie also Jesus damals gebetet hat, so hat die Kirche diese Form des Gebets nie vergessen. Und deswegen steht auch heute der Priester seit 2000 Jahren mit erhobenen Händen am Altar. Ich weiß nicht, ob es jeder Priester weiß, warum er das tut und wieso das kommt. Aber es geschieht nach wie vor, das ist nicht untergegangen. Und erst vor 100 Jahren ist es in den Freikirchen plötzlich wieder entdeckt worden. Und heute beten wieder sehr viele, auch so Katholikentag, Weltjugendtag und so weiter, beten heute sehr viele wieder mit erhobenen Händen. Im Übrigen, ich habe das mal gesehen in München, da kniete im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, eine Frau kniete in der Bank und dann hat sie mit erhobenen Händen gebetet. Da war ich ganz erstaunt, weil das ja heute ziemlich selten ist, dass jemand so betet. Und ich bin nachher zu ihr hingegangen und habe sie gefragt, sagen Sie, warum haben Sie so gebetet? Und dann sagt sie, ja, ich komme aus der Ukraine, aus der Ostkirche und wir haben bestimmte Gebete in der orthodoxen Kirche, die immer mit erhobenen Händen gebetet werden. Da ist also auch diese Tradition geblieben. Wie gesagt, ich freue mich und liebe es, dass ich in einer Kirche bin, die wirklich diese Traditionen aus 2000 Jahren bis in die allerersten Anfänge der Kirche alle da hat, nichts verloren hat, nichts aufgegeben hat, nichts, was wirklich gut ist, verloren hat. In der Kirche ist, wie ich sagte, alles, was mal vorhanden war, was an Richtigem gedacht wurde, an Richtigem gesagt wurde, zum Beispiel alles, was die Kirchenväter gesagt haben, all das ist noch da. Die Kirche hat einen unglaublichen Schatz und wie gesagt, da kommt es immer wieder vor, dass etwas vergessen wird. Zum Beispiel, wir in der charismatischen Erneuerung wissen heute, dass die Geistesgaben lange Zeit wenig bekannt waren. Bei Heiligen waren sie noch da, aber so in der breiten Front der Gläubigen waren sie vergessen. Und gerade so, wie sie im ersten Korintherbrief im Kapitel 12 aufgezählt werden, Gabe der Heilung, der Prophetie, der Erkenntnis, der Weisheit und so weiter, Unterscheidung der Geister, da ist leider Gottes sehr viel vergessen worden. Die charismatische Erneuerung, die also uns zunächst über die Freikirchen und über die evangelische Kirche erreicht hat, hat das wieder in Erinnerung gerufen. Und auf einmal sehen wir, das ist ja unsere uralte Tradition. Daraus hat er die Kirche gelebt. Das geht ja bis in die Apostelgeschichte zurück, kann man ja diese Geistesgaben sehen, wie die Kirche damit missioniert hat, wie Jesus so missioniert hat in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese Schatzkammer, dass wir also jetzt nicht sagen müssen, jetzt haben wir was völlig Neues in der Kirche eingeführt. Nein, wir sind immer wieder auf diesem uralten Boden. Die Kirche ist vom Heiligen Geist geleitet und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Der Jesus sagt ausdrücklich, ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber der Heilige Geist, der wird euch an alles erinnern, euch in alle Wahrheiten einführen und er ist der Geist der Wahrheit, er führt euch in die Wahrheit. Und deswegen, weil die Kirche diese Garantie hat, kann sie auf Dauer nicht von der Wahrheit abweichen. Sicher ist sie in Gefahr, sicher will der Böse sie wegführen und wir sehen ja solche Erscheinungen auch heute, dass der Böse die Kirche von der Wahrheit wegführen will. Aber der Geist der Wahrheit setzt sich immer wieder durch, der ist nicht zu überwinden und der Garant ist ja der Papst mit der Gabe der Unfehlbarkeit. Das ist keine Unfehlbarkeit bei jedem Husterer oder bei jedem Wort, was er sagt, sondern in ganz speziellen Fällen, wo es wirklich um Glaube und Unglaube geht, da steht ihm der Heilige Geist bei, dass er dann nichts Falsches sagt. Und es kommt nur sehr wenig und sehr selten in der Kirche vor, dass er davon Gebrauch macht. Aber welch ein Schatz ist das, dass wir das Lehramt in der Kirche haben, was ja der Papst verwaltet. Dass wir also eine Stelle haben, die uns immer wieder korrigieren kann. Und heute ist es ja besonders der sogenannte Katechismus der römischen Kirche, der katholischen Kirche, KKK abgekürzt, der wunderbar uns die gesamte Glaubenswahrheit vor Augen stellt, sodass wir immer wissen können und vergleichen können, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder irre ich ab? Habe ich wichtige Dinge vergessen? Der Katechismus kann uns erinnern. Und gerade dieser Tage stand ja in der Zeitung, dass eine kleine Ausgabe des Katechismus jetzt vorbereitet wird und demnächst erscheinen wird, sodass also nicht nur dieses dicke Buch mit mehreren hundert Seiten, sondern auch eine kleinere Ausgabe uns da helfen kann, den richtigen Weg zu gehen. Und das Schöne ist, dass wir eben hier, und das hat nur die katholische Kirche, die Garantie von Gott hat, er bleibt bei seiner Kirche. Diese Kirche, die ich so liebe, ist die Kirche, von der Jesus gesagt hat, wie er Petrus angesprochen hat, du bist der Fels und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Dass wir diese Garantie haben in der Kirche, dass wir bei der Wahrheit bleiben, dass die Wahrheit uns immer erhalten bleibt, dass wir immer auf sie zurückgreifen können, auch wenn es mal vergessen worden ist, auch wenn es mal wenig beachtet worden ist. Und es ist ein Glück, dass wir im Papst diese Stelle haben, diese Stelle, die mit letzter Autorität sprechen kann. Es ist ein großes Unglück, dass heute viele, auch bei uns in Deutschland, meinen, ja, gegen den Papst muss ich Stellung nehmen. Mit dem Papst will ich nichts zu tun haben. Brüder und Schwestern, dieser Geist, der sich gegen den Papst auflehnt und der das Lehramt nicht mehr anerkennen will, der ja leider Gottes sogar in manche Theologen und Professoren eingezogen ist. Ne? Ich brauch Sie nur erinnern, wenn da irgendein Schreiben von Rom kommt, ist sofort auch von den Laiengremien, ist sofort ein Widerspruch da, Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Nein, das wollen wir nicht. Brüder und Schwestern, diese Ablehnung der Autorität, die stammt nicht von Gott. Das kann man mit aller Sicherheit sagen. Der Heilige Geist ist immer ein Geist der Unterordnung gewesen. Ein Geist, der auch die Wahrheit erspürt und erkennt und ihr immer wieder auch zustimmt. Der sie aber nicht ablehnt und gegen sie vorgeht. Und insofern sind diese Bestrebungen, man muss schon sagen, Satan streut da seinen Samen aus und er ist leider Gottes auch aufgegangen und erfasst immer mehr Menschen, auch hier bei uns. Dass es in der Kirche den Papst gibt, und ich muss sagen, ich freue mich darüber, dass es ihn gibt, das ist auch eine Entwicklung, die der Heilige Geist in der Kirche vorangetragen hat. Sicher, Jesus hat von vornherein dieses Wort an Petrus gesprochen. Er hat Petrus wiederholt gesagt, damals nach der Auferstehung, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, du bist der Oberhirte. Aber Petrus ging dann nach Rom, wurde der erste Bischof von Rom, aber Rom war halt eine Stadt, eine wichtige Stadt. Und da war eine kleine christliche Gemeinde, die allmählich gewachsen ist. Und es brauchte seine Zeit, bis die Menschen immer deutlicher sahen, weil Petrus der erste Bischof von Rom war, sind auch seine Nachfolger, die denen der Auftrag des Petrus anheimgegeben worden ist. Man kann das übrigens an einer anderen Stelle noch sehen. Da hat also bei der Kirche in den ersten Jahrhunderten gab es ähnlich wie heute auch Streitfragen. Was ist eigentlich die richtige Tradition? Stimmt so oder müssen wir es anders sehen? Und da sagte man, die Gemeinden, die von Aposteln gegründet worden sind, bei denen haben wir die größte Gewähr, dass sie eine gute Tradition haben, dass also die Wahrheit da eingepflanzt worden ist und ihre Früchte bringt. Und dann fragte man, ja, da gab es eine Reihe Gemeinden, die von Aposteln gegründet waren. Ja, welche ist jetzt die entscheidende? Und da war die Antwort nicht schwer. Die zwei größten Apostel der Kirche, die eine Gemeinde gegründet und gefördert haben, waren Petrus und Paulus. Und beide waren in Rom, beide sind dort ums Leben gekommen, beide, ihr Geist gewissermaßen lebt in diesen Städten fort und in diesen Gemeinden fort. So dass man sagte, die Kirche von Rom hat die beste Tradition, an sie müssen wir uns halten. Und so entstand aus dieser Erkenntnis allmählich heraus das, was wir heute Papsttum nennen und wo ich sagen muss, wir müssen so froh sein, denn nur dadurch konnte die Kirche eine Weltkirche werden, die heute über alle Länder ausgedehnt ist und die im Grunde genommen die eine Wahrheit immer erhalten hat, immer beschützt hat, aus dieser einen Wahrheit lebt, auch wenn manche Vertreter heute etwa von dieser Wahrheit mal vorübergehend abweichen wollen. Diese Wahrheit ist da und dieser Schatz, der ist letzten Endes nicht zu zerstören. Das ist ein weiterer Grund, warum ich die Kirche so liebe, weil sie die Kirche der Wahrheit ist. Als ich dann katholisch geworden bin, habe ich sagte es vorhin schon, sehr viel in der Bibel gelesen und habe dort dann vor allem im Johannesevangelium im 6. Kapitel diese wunderbare Predigt Jesu in der Synagoge in Kapharnaum gelesen wo er immer deutlicher darauf hinweist, was die heilige Eucharistie eigentlich ist. Dass wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat nicht Anteil an mir. Und so hat die Kirche bis heute immer daran festgehalten, das, was wir in der heiligen Eucharistie empfangen, ist der wahre Leib Christi und das wahre Blut. Christus selber kommt zu uns im heiligen Sakrament. Und ich muss sagen, ich habe das selber gespürt, wie ich damals katholisch wurde. An dem Tag, weiß noch wie heute, es war der Allerheiligentag 1949. Ich hatte früh, bin in die Kirche aufgenommen worden, habe dann das war am Samstag, am Tag vorher, am Feiertag selber die Messe mitgefeiert, zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen und spürte in dieser Stunde sofort, jetzt nimmt Gott Wohnung in mir. Jetzt beginnt etwas ganz Neues, etwas, was so vorher noch nie begonnen hat. Und die Gegenwart Gottes habe ich den ganzen Tag in mir gespürt. Ich weiß noch ganz genau, meine Schwiegereltern, die waren arme Leute, Flüchtlinge. Wir haben da so ganz klein zusammengesessen in ihrer Hütte. War wirklich eine armselige Hütte im Staffel 10 in Murnau. Haben Kaffee getrunken. Es war ganz bescheiden, eine kleine Feier. Aber ich weiß noch wie heute, wie ich während des Kaffeetrinkens in mich hineinhorchte, ja, der Herr ist immer noch bei mir. Ich spüre ihn, er ist da. Die Kirche hat in der heiligen Eucharistie einen Schatz, den sonst keine andere Kirche in dieser Weise hat. Dass sie immer daran festgehalten hat, das ist das wahre Fleisch und das wahre Blut. Und wir haben ja etwa im Fronleichnam ein eigenes Fest, wo uns diese Wirklichkeit noch einmal eigens vor Augen geführt wird. Gott kommt zu uns in diesem Sakrament. Und überhaupt die Sakramente, dass wir die Sakramente in der Kirche haben, ist ein wunderbares Geschenk. Ich kann nur sagen, damals nach dieser Erstkommunion, ich war Student in München, ich wohnte am Harras, weiß noch wie heute, um 6:30 bin ich jeden Tag aufgestanden, bin um 7 in der Frühmesse gewesen, um immer wieder die heilige Eucharistie zu empfangen, immer wieder erleben zu dürfen, Gott kommt zu mir, Gott will in mir Wohnung nehmen. Und aus dieser Kraft heraus habe ich gelebt. Und es war herrlich für mich, dieses Sakrament immer wieder empfangen zu dürfen. Etwas, was es hier in der evangelischen Kirche überhaupt nicht gibt. Nicht nur, dass sie diese Vorstellung über die heilige Eucharistie, zumindest wenn sie es noch theoretisch dran festhält, in der Praxis weithin vergessen hat. Aber selbst nicht einmal an jedem Sonntag kann man in den meisten Gemeinden die heilige Eucharistie beziehungsweise das Abendmahl empfangen. Die Eucharistie in dem Sinn gibt es ja nicht. Und für den evangelischen Pfarrer ist es sowieso ganz klar, wenn da Wein übrig ist und Hostien übrig sind, dann die Hostien schüttet er zurück in die Tüte und den Wein, naja, je nachdem, wenn er ein bisschen der katholischen Kirche näher steht, dann versucht er vielleicht ihn zu verteilen. Im anderen Fall gießt er ihn einfach aus. Es ist Wein und warum soll man Wein nicht auch ausgießen können? Nicht? Also dieses Wissen in der heiligen Eucharistie ist der Herr da. Deswegen auch bei uns, wenn wir ihn vom Ausgesetzten Allerheiligen beten, dass wir wissen, im Allerheiligsten ist Jesus gegenwärtig. Etwas, was es so nur in der katholischen Kirche beziehungsweise in den mit uns verwandten orientalischen Kirchen gibt. Aber in den sonstigen Kirchen gibt es das nicht. Und da muss ich sagen, das war wohl eine Armut, die ich als Kind schon gespürt habe. Weshalb ich eben auch als Kind mit den Gottesdiensten Schwierigkeiten hatte. Heute gibt es zwar einige Gemeinden, vor allem auch in Süddeutschland, die häufiger das Abendmahl anbieten, manche sogar sonntags. Aber die so in der Mitte, wie es bei uns in der katholischen Kirche steht, und zwar vor allem, dass wenn ich will, zum Beispiel in München, jeden Tag die heilige Eucharistie empfangen kann, das gibt's in der evangelischen Kirche so nicht. Und das hängt damit zusammen, dass sie eben diese Lehre, dass Luther diese Lehre von der Heiligen Eucharistie so nicht übernommen hat. Ich habe damals gespürt, wo ich jeden Tag zur Heiligen Messe ging, jetzt kommt mein Leben in Ordnung. Jetzt kriege ich die Hilfe, die ich brauche, um mich frei und gesund weiterentwickeln zu können. Und deswegen leide ich so drunter, wenn man heute so tut, ach, wieso, die Evangelischen haben das Abendmahl und die Katholischen, die haben die Messe. Eigentlich ist das doch dasselbe. Wir können doch gemeinsam feiern. Die einen kriegen die Hostie, die anderen kriegen die Hostie und vielleicht können wir in der evangelisch-katholischen Kirche auch noch den Wein allgemein einführen an den Sonntag. Und dann brauchen wir doch nicht mehr trennen, dann können doch alle gemeinsam teilnehmen. Brüder und Schwestern, wenn wir das tun, und viele meinen ja, es tun zu sollen und tun zu dürfen, dann vergessen wir und verlieren wir etwas ganz Zentrales in unserer katholischen Kirche, einen unendlichen Schatz. Ich habe nichts dagegen, wenn die evangelische Kirche erkennt, dass das, was die Kirche immer gelehrt hat über die Eucharistie, dass es die Wahrheit ist und dass sie sich aneignet. Aber dazu braucht sie ja, damit sie gültig Eucharistie feiern kann, die Priesterweihe, die es nach wie vor in der evangelischen Kirche nicht gibt. Und gerade auch in den Freikirchen, wenn da so ein Pastor eine gewisse Ausbildung hat, dann irgendwann fängt er an, gründet seine eigene Kirche, seine eigene Gemeinde und dann sagt er, jetzt feiern wir Abendmahl. Nach seiner Lehre kann er das tun, aber die Berechtigung und diese Vollmacht, die es eben vom Abendmahlsaal bis heute in der katholischen Kirche durch die apostolische Sukzession gibt, diese Vollmacht hat er nicht. Und deswegen gibt es auch die Wandlungsvollmacht nicht. Brüder und Schwestern, Abendmahl und Messe ist nicht dasselbe. Und wenn heute so viele Leute meinen, doch, das können wir alles gemeinsam machen, alles in einen Topf gießen und ein bisschen umrühren und dann haben wir's, dann muss ich sagen, das hängt damit zusammen, dass viele, die heute in der Kirche mitsprechen wollen, keinen Religionsunterricht mehr hatten oder keinen ausreichend mehr, dass sie religiös so ungebildet sind, dass sie diese Dinge nicht mehr wissen. Wir feiern eben nicht das Abendmahl in der Kirche, sondern wir feiern die heilige Messe, das Messopfer. Das heißt, im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes steht das Kreuz. Der Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, den wir jetzt im Film Die Passion Christi wieder so wunderbar und so dramatisch, so herzergreifend erleben konnten, wie das Kreuz aufgerichtet wird, wie es da so mit einem Bums reinfällt in das Loch, wie es dann der Herr sich vor Schmerzen krümmt und wie er dann am Kreuz stirbt. Das feiern wir, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das wird Gegenwart. Das, was damals geschehen ist am Berg Golgotha, das geschieht jeden Sonntag bei uns in der Messe. Der Tod des Herrn und die Auferstehung des Herrn. Beides ist Gegenwart. Und nicht, dass wir, wie das doch mehr oder weniger in den evangelischen Kirchen ist, wir uns zurückerinnern, ach ja, Jesus hat ein Abendmahl gefeiert und so feiern wir in Erinnerung an dieses Abendmahl jetzt auch ein Abendmahl. Nein, wir feiern das, was Jesus angekündigt hat, nämlich, dass er sein Leben am Kreuz hingeben wird und sein Blut vergießen wird. Das ist Gegenwart. Und das sind im Grunde genommen zwei völlig verschiedene Dinge. Und solange wir hier nicht eins sind, können wir auch nicht gemeinsam Eucharistie feiern. Es gab so einige Dinge, die mich sehr positiv interessiert haben, oder wie soll ich sagen, wo ich die katholische Kirche bewundert habe, wie ich zum Glauben kam. Und zwar das eine, was mich sehr überrascht hat und was mich für die Kirche eingenommen hat, war ihre Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind in der evangelischen Bibel gelesen habe, wo Jesus sagt, dass der Mann und Frau, dass sie sich nicht scheiden dürfen. Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Und auf der anderen Seite hörte ich, dass also bei uns in der evangelischen Kirche immer wieder Leute neu getraut wurden, die vorher verheiratet waren, kirchlich verheiratet waren. Und dann dachte ich mir, wieso? Jesus sagt, das geht nicht. Und wir machen es anders. Und wie ich dann die katholische Kirche näher kennenlernte und hörte, nein, bei der katholischen Kirche gibt's das nicht, muss ich sagen, da habe ich sofort gewusst, die hält sich an diese Lehre. Die geht davon nicht weg. Die hält sich an das, was Jesus gesagt hat. Und sie tut es ja nicht nur in dem Punkt, sie tut es ja in vielen, eigentlich letzten Endes in allen Punkten. Hält sie sich an das, was Jesus gesagt hat. Und so hat mir also diese Lehre sofort imponiert. Und eine zweite Sache, die ich ja gar nicht kannte als Evangelischer, ich weiß noch ganz genau, wie meine damalige Braut mir das sagte, weißt du nicht, dass ein katholischer Pfarrer nicht heiraten kann und nicht heiraten darf? Ich muss sagen, ich hatte eine große Hochachtung, wie ich das hörte, wie ich merkte, also bei denen muss irgendetwas sein, dass sie bereit sind, etwas so Wunderbares wie Ehe und Familie auf das zu verzichten. Die müssen noch etwas noch Höheres und noch Schöneres kennenlernen, sonst könnten sie das ja nicht tun. Und ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht. Und hatte große Hochachtung vor den Leuten, die einen solchen, wie mir bewusst war, ja schweren Weg gehen. Und wenn heute gegen den Zölibat so Sturm gelaufen wird, ich bin der Meinung, wir brauchen heute den Zölibat noch dringender. Gerade weil wir in der Kirche in Gefahr sind, so verweltlicht zu werden, zum Beispiel auch in der ganzen Bereich der Sexualität so großzügig, so freizügig zu werden, dass wir ja praktisch Sünde gar nicht mehr kennen, Heiligkeit nicht mehr kennen, dass man sagt, enthaltsam kann ja überhaupt niemand leben, das geht ja gar nicht. Die Kirche hat immer gewusst, in der Kraft von oben ist dieses nahezu Unmögliche, wird es möglich. Aber nur, wenn der Priester natürlich ganz innig mit dem Herrn verbunden ist und aus dieser Kraft heraus lebt, aus dieser ganz engen Verbindung mit dem Herrn. Und daran fehlt es ja auch leider Gottes heute bei manchen Priestern. Ich denke zum Beispiel, ja, da ist ja vor einiger Zeit in der Schweiz ein Bischof gewählt worden und später, 2 Jahre später, stellte sich raus, katholischer Bischof. Seine Freundin kriegt ein Kind von ihm und dann hat er erklärt, ja, das Bischofsamt hätte ihn so überfordert, dass er sich in die Arme einer Frau hätte flüchten müssen. Brüder und Schwestern, ne, der musste doch nicht in die Arme einer Frau flüchten. Zum Herrn hätte er flüchten müssen, hätte sagen müssen, Herr, ich habe jetzt ein so schweres Amt, bitte steh mir bei und hilf du mir. Je intensiver er den Herrn angefleht hätte, desto mehr hätte er diese Hilfe bekommen können vom Herrn. Aber wie gesagt, dieser Weg, den kennen heute so viele auch unter den Priestern nicht mehr. Und man sagt ja, der Anfang, dass ein Priester sich den Weg zu den Frauen sucht und da Liebschaften anfängt, der Anfang ist immer, dass er aufhört zu beten. Dass er das Brevier, das er ja jeden Tag beten soll, nicht mehr betet. Und ich glaube, was ich so gehört habe, das scheint zu stimmen. Das tatsächlich an dieser Stelle hört's auf. Aber genau das wäre ja für uns wichtig, dass wir wieder lernen, ja, Herr, ich will mein Leben ganz dir weihen, aus deiner Kraft heraus will ich leben. Und schließlich muss ich noch dazu sagen, wenn ich sage, ich liebe die Kirche, diese Kirche, die sich an die Gebote des Herrn hält, die Kirche, die weiß, dass ihre Diener nichts anderes höher schätzen sollen, auch die Sexualität nicht, nichts anderes höher schätzen sollen als ihn selber und ihr Leben ganz ihm hingeben, da muss ich sagen, die Liebe zur Kirche ist für mich letzten Endes eine Liebe zu Jesus selbst. In der Kirche ist Jesus gegenwärtig und ihn allein liebe ich, ihn allein suche ich und das sollen wir alle tun. Und es geht ja noch weiter, da ist ein Wort, was Pius XII. Uns sehr ins Gedächtnis gerufen hat seinerzeit als Papst, aber was auch in der Heiligen Schrift ja deutlich und oft genug steht, von dem aber heute auch wenig die Rede ist, nämlich, dass die Kirche der Leib Christi ist. Als ich den Film Die Passion Christi kürzlich angesehen habe, ist mir klar geworden, dieser Jesus, der so misshandelt wird, der so geschlagen wird, er steht für die Kirche. Und die Kirche ist auf ihrem Weg bis zur Stunde ja auch immer wieder geschlagen worden. Und wie viele hauen heute auf die Kirche ein und schlagen sie und vergessen, dass sie der Leib Christi ist, dass in der Kirche Christus selber gegenwärtig ist, gegenwärtig im Heiligen Sakrament, gegenwärtig in seinem Wort, aber auch gegenwärtig einfach, weil dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, er gegenwärtig ist. Dass wir aus dieser Gegenwart heraus leben und sie uns bewusst machen. Wie gesagt, wenn die Kirche auch ihre Schattenseiten hat und wenn sie ihre Mängel hat, dann deswegen, weil wir Menschen sind, voller Mängel. Und weil wir Sünder sind und weil wir durch unsere Sünde das Ansehen der Kirche immer wieder in den Schmutz ziehen. Vieles, was ich an der Kirche liebe, ist heute in Gefahr. Zum Beispiel, dass die Heiligmachung, das Wort der heiligmachenden Gnade weithin vergessen worden ist, dass man davon gar nicht mehr spricht, vom Ruf zur Heiligkeit nicht mehr spricht, dass die Heiligenverehrung, die Marienverehrung, Maria als die größte unserer Heiligen, dass das bei vielen so ganz an den Rand gerückt ist, ach, davon, das brauchen wir gar nicht. Heilige, was sollen wir denn schon mit den Heiligen? Das ist ja alles so lang her und so weiter. Ne? Also da ist so viel verloren gegangen. Verloren gegangen ist bei vielen das Wissen um die Übernatur. Das Entscheidende ist ja nicht dieses Leben hier, sondern das Entscheidende ist, dass wir hineingenommen sind, auch jetzt schon im Gottesdienst, in die Übernatur. In jeder Messe öffnet sich gewissermaßen der Himmel und wir beten den Vater im Himmel an, zusammen mit allen Heiligen, mit allen Engeln und wir sind da in einer Gemeinschaft mit ihm. Was verloren gegangen ist, also das Wissen um die Wunder, dass Jesus Wunder gewirkt hat, dass es heute in der Geschichte Wunder gibt, dass keiner heilig gesprochen wird, ohne dass Wunder nach seinem Tod nachgewiesen worden sind. Die Mängel in der Verkündigung, die wir heute haben, die vielen Irrlehren, die heute überall in den Seminaren, in den Hörsälen, zum Teil auch im Religionsunterricht, in den Predigten und so weiter. Manchmal denke ich mir schon, warum greifen unsere Bischöfe dann nicht deutlicher durch? Das kann doch unmöglich sein, dass sie das alles nicht mitbekommen. Und ich habe manchmal den Eindruck, selbst in den katholischen Akademien werden solche Häresien verkündet und dann sitzt der Bischof da und hört sich das an. Ich frage mich, kann man das so machen? Können wir uns das erlauben, dass wir Irrlehren in der Kirche zulassen? Auch der Zölibat, die Jungfräulichkeit, das ist so unter Beschuss gerät. Und vor allem auch ein Punkt, es wird nicht mehr über Sünde gepredigt. Und das hängt ja damit zusammen, dass wir den Begriff der Heiligkeit nicht mehr kennen, dass wir zur Heiligkeit berufen sind. So ungefähr, ach, ich habe niemand, sagen ja viele, ne? Ich habe niemand umgebracht, ich habe nichts großartig gestohlen, also wüsste ich überhaupt nicht, was ich beichten soll. Dass wir die Beichte faktisch weithin abgeschafft haben. Was für eine Katastrophe. Ich erlebe heute immer wieder, wir haben ja diese indischen Padres heute, die sehr viel bei uns in Deutschland und auch in Österreich und so, Schweiz, Exerzitien halten. Wenn ich dort Beichte höre, wie viele echte Bekehrungen passieren da in der Beichte? Ich sage immer, ich brauche da immer Tempotaschentücher, weil so viel geweint wird, weil die Leute, die 20 Jahre ein falsches Leben gelebt haben, darüber in Tränen ausbrechen, wenn sie erzählen, was sie alles falsch gemacht haben und wirklich bereuen. Und wir meinen, ach, dieses Sakrament, das brauchen wir gar nicht mehr. Beichte, ach, das bisschen, was wir nicht richtig gemacht haben, Brüder und Schwestern. Also ich finde, es ist furchtbar, dass wir so mit unserer Wahrheit umgehen. Wenn ich also manchmal gefragt werde, ja, leidest du nicht an der Kirche? Dann muss ich sagen, ja, ein Stückchen leide ich schon. Zum Beispiel habe ich immer gelitten oder oft gelitten unter schlechten Predigten. Ich habe oft gelitten unter Gottesdienstfeiern, wo man merkte, also irgendwo freut sich der Priester, wenn er es bald hinter sich hat. Er macht es halt, weil es dazugehört, aber da kann man dran leiden. Ich kann mich auch erinnern, schon wie meine Kinder klein waren, dass wir oft suchten, wo gibt es geistliche Oasen, wo gibt es eine Gemeinschaft, wo wir eine Kirche oder einen Gottesdienst, wo ich guten Gewissens mit den Kindern hin kann, wo sie gerne hingehen, wo sie etwas spüren von der Kraft Gottes und wo sie wirklich in ihrem Glauben genährt werden. Ja, oder auch, dass man heute so viel von Demokratisierung der Kirche spricht. So, als ob man jetzt in der abstimmen könnte. Also jetzt sind 90% oder 80% sind jetzt für verheiratete Priester. Also schafft man den Zölibat, da braucht man ihn nicht mehr. Und wenn genauso viele heute dafür sind, dass wir gemeinsames Abendmahl halten, dann muss halt in der Kirche gemeinsames Abendmahl gehalten werden. Also diese Dinge, die sind nicht von Gott. Und man könnte manchmal, wenn man die Zustände hier in Mitteleuropa sieht und auch in den USA, könnte man traurig werden. Aber das Schöne ist, dass wir heute wissen, zum Beispiel diese Missionare, die da aus Kerala, aus Südindien zu uns kommen, nicht? Die haben uns gesagt, sie haben drüben einen derartigen Missionserfolg, dass sie damit rechnen, dass noch zu ihren eigenen Lebzeiten Indien christlich würde. Die kleinen Exerzitienhäuser, die sie drüben haben, fassen pro Woche 1000 Leute. Die bleiben eine ganze Woche, um eine Woche lang im Glauben wirklich unterrichtet zu werden. Da gibt es eine ganze Reihe solcher Häuser. Jedes 1000 Leute pro Woche. Aber das größte Exerzitienhaus der Welt, was es gibt, das steht in Potta und viele Deutsche haben es inzwischen ja schon gesehen, das hat pro Woche 20.000 bis 30.000 und sie erleben dort, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes, dass da Menschen angerührt werden, gesund werden, im Heiligen Geist getauft werden, gläubig werden. Uns haben diese Patres gesagt, etwa ein Drittel, die in diese Häuser kommen, sind nicht Getaufte, sind Hindu, Buddhisten, Moslems. Und sie entbrennen in Liebe zu Christus, weil sie ihn so lebendig erfahren, weil sie so deutlich spüren, ja, Jesus ist hier gegenwärtig. Genauso wie damals er gegenwärtig gewesen ist. Wie gesagt, so können wir die Hoffnung haben, dass unsere Kirche, unsere geliebte Kirche auch in Zukunft Bestand hat, dass sie nicht untergehen wird. Und dafür sollen wir auch jeden Tag beten.